Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, dass Jesus Christus ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Wir wollen beten. O Herr, nun schenke doch, dass das Zeugnis von dir in dieser Stunde Gewalt bekommt über Gewissen und Herzen. Wie könnten wir von dir zeugen, wenn dein Heiliger Geist nicht dies Zeugnis begleitet? Und dass dies geschieht, darum bitten wir dich. Herr, lass keins von uns leer aus diesem Saal gehen. Und nun stehen wir vor dir, du Heiland der Welt. Oh, es ist viel Sünde und Dunkles unser Leben belastet. Wir wollen es dir hinlegen ins Licht. Und wir wollen dir hinlegen auch alles, was uns quält an Sorgen und Not und Problemen. Wir wollen es dir wirklich hinlegen, Herr. Fülle du unser Herz aus. Schenk uns Glauben. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im 107. Psalm heißt es, die irre gingen in der Wüste, in ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, da sie wohnen konnten, hungrig und durstig, und ihre Seele verschmachtete, und sie zum Herrn riefen in ihrer Not, und er sie errettete aus ihren Ängsten und führte sie einen richtigen Weg, dass sie gingen zur Heimstatt, da sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und um seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Darf ich vorher noch sagen, es sind vielleicht noch da und dort Stühle zwischendurch frei. Bitte melden sich und winken Sie. Es braucht keiner stehen, wo noch Stühle frei sind. Helfen sich gegenseitig. Wir singen. Von Wachet und Betet oder die Freunde dieses Gebeterkreises können das Blatt Wachet und Betet am Büchertisch abholen. Thank you. sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in dieser Osterzeit einige Bilder aus dem Leben des recht unbekannten Apostel Philippus besprechen und lesen heute ein Wort aus Johannes 6. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Groschen Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher unter ihnen einen Bissen nehme. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, als meine Kinder noch klein waren, da hatte eins von ihnen in der Schule gerade eben die ersten Zahlen gelernt, so bis 6, 7, 8. Und da kommt es mal zur Mutter und sagt, Mama, wie viel ist 1 und 1? Kann man das rechnen? Ja, sagt die Mutter, das kann man rechnen. Das ist 2. Und kann man sogar rechnen, wie viel ist 1 und 2? Ja, sagt die Mutter, das kann man auch noch rechnen, das ist 3. Und da staunt das kleine Mädchen, dass jemand so eine gewaltige Rechnungen anstellen kann. Aber, sagt sie, und überlegt, aber was 3 und 4 ist, das weiß kein Mensch. Das schien ihr doch zu gewaltig, schwierig, das weiß kein Mensch. Nun inzwischen kann das kleine Mädchen rechnen und weiß, dass 3 und 4 7 ist. Das war gut. Und nun, sie lächeln, ich sehe daraus, dass sie auch rechnen gelernt haben. Sehr erfreulich. Wer im Leben bestehen will, der muss mal rechnen lernen, der muss das einmal 1 lernen. Sonst kommt er durch diese Welt nicht durch. Und nun, meine Freunde, genau das gilt auch für das geistliche Leben. Ich hoffe, Sie können unterscheiden zwischen geistigem Leben und geistlichem Leben. Dem Leben als Christ. Sehen Sie, wir haben letzten Sonntag gesprochen von dem Philippus. Wie er bekannte, ich habe mein Heiland gefunden. Das ist eine große Sache und ich wünschte wohl, dass Sie das alle sagen könnten. Nicht, ich bin christlich interessiert, ich gehe in die Kirche, ich zahle Kirchensteuer, meine Großmutter war ein Superintendent oder was. Nicht so ein dummes Zeug, dass ich sagen könne, also ich sehe die Frau meines Großmutters, ich weiß schon, ja. Verstehen schon. Sondern dass ich sagen könnte, ich habe ein Heiland gefunden. So, ich habe ein Heiland gefunden. Das ist eine große Sache. Und doch ist das ein Anfang. Dieser Philippus war in diesem Augenblick geistlich wie ein kleines Kind. Wie ein Kind sein Leben anfängt. So fing Philippus nun das Leben aus Gott an. Und da muss er lernen, wie ein Kind. Ja, er muss rechnen lernen. Er muss im natürlichen rechnen, muss er nun geistlich rechnen lernen. Nun, nachdem Philippus sein Heiland gefunden hat, muss er das Göttliche einmal eins lernen. Meine Freunde, wer in der Nachfolge Jesu bestehen will, der muss
geistlich rechnen lernen. Der muss das einmal eines Gottes lernen. Sonst kann man nicht leben. Das galt vor 2000 Jahren für den Philippus. Und das gilt für jeden Christen im Jahre 59. Unser Text zeigt uns, wie Philippus das Göttliche einmal eins lernt. Oh Gott, schenke mir, dass ich es deutlich machen kann. Wie Philippus geistlich rechnen lernt. Und wir wollen das nicht ansehen wie die Geschichte der Vergangenheit, sondern wollen uns dabei bewusst bleiben, wenn wir wirklich selig werden wollen, wenn wir hier Kinder Gottes sein wollen, dann müssen wir dieses geistliche Rechnen, dieses göttliche Einmaleins auch lernen. Also wir überschreiben die Predigten den Text, wie Philippus das göttliche Einmaleins lernte. Ich lese es noch einmal. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen. Er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm, für 200 Groschen Brot ist nicht genug. Wie Philippus das Göttliche einmal eins lernte. Ich habe wieder drei Teile. Ersten Teil überschreiben wir das natürliche Rechnen, das beherrscht er. Wie wir es hoffentlich auch beherrschen, nicht wahr? Dazu müssen wir ein wenig die Geschichte ansehen. Sie fängt gleich seltsam an. Jesus hob seine Augen auf und sieht viel Volk kommen. Na, mein Freund, was ist das für eine Ausdrucksweise? Es ist den Literaten des letzten Jahrhunderts immer wieder ein beliebter Scherz, so vom Schlage der bedeutenden Leute wie Thomas Mann, diese Sprache zu persiflieren und zu veräppeln. Ist es wirklich bloß altertümliche, umständliche Sprache? Da hob Jesus seine Augen auf. So sprechen wir ja nicht, nicht? So sprechen wir ja nicht. Da hob Karl die Augen auf und sah Fritzen. Sag kein Mensch, nicht? Warum steht ja nicht einfach schlicht und der Herr Jesus sah viele Leute kommen? Meine Freunde, das ist nicht einfach Sprache Kanaans, sondern hier will bestimmt der Schreiber uns andeuten, dass die Augen des Herrn Jesus dies anströmende Volk anders sahen. Dann setzen sich doch ruhig da rein, wenn er jetzt Plätze frei wäre. Ne? Die haben offenbar den Gottesdienst mit dem Kino verwechselt. Ich sage, der Schreiber will hier, der Johannes will hier andeuten, dass die Augen Jesu diese anströmende Menge anders sehen als unsere Augen. Er hob seine Augen auf. Seine Augen sehen diese Menschen anders und durchdringender als wir. Sehen Sie, die Jünger, die sahen nur und sahen, das gibt eine imponierende Massenversammlung. Ganz groß, ganz groß. Aber Jesus hob seine Augen auf und sah diese Menschen als Einzelne und jeden in seiner Not, jeden mit seinen ungelösten Fragen und Problemen, jeden mit seinem speziellen Elend. So sieht Jesus, der jetzt unter uns steht, uns. Er sieht nicht eine große Versammlung. Er sieht den Einzelnen. Es hat keinen Wert, dem Herrn Jesus etwas vorzumachen. Ich bin gut und ich bin recht. Ach, das dummes Zeug. Es hat keinen Sinn, vor Jesus anzugeben. Sie können überall angeben, bei Jesus nicht. Er sieht nur ihre Nöte, ihre Sünde, ihre Schuld, ihre Unruhe, ihre Friedelosigkeit. Er sieht hinter die Kulissen. Er hob die Augen auf. Und sehen Sie, so sah Jesus nun dies anströmende Volk. Und da sah er als erstes, das sind arme, hungrig, einfach unterernährte Leute. Hungrige Menschen, armes Volk. Die römische Misswirtschaft hat dafür zugeführt, dass sie nicht mal mehr satt werden. Darf ich nicht mehr darauf hinweisen, was ist das schön, dass dies elende Volk in Scharen strömt zu dem, den Gott in diese Welt gegeben hat als Erlöser und Heiland, als Friedefürst und Seligmacher. In Scharen strömen sie zu Jesus. Ach, wie wünschte ich mir das für unsere Stadt. Wie wünschte ich mir das für unser Volk. Heute Morgen die Menschen hier, die jungen Leute zum Tennisplatz strömen sahen. Aber wir waren schlecht. Gehen wir wieder in den Abgrund. Fahren wir weiter, Gott. Wie sehne ich mir das für unser Volk, dass einmal eine Erweckung käme und die Menschen zu Tausenden zu Jesus strömen aus ihrer Not heraus. Wir singen so gern das Lied im Weigelhaus, wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit und durch die Lande gehen, dann ist es selige Zeit. Wenn Scharen armer Sünder entfliehen der ewigen Glut, dann jauchzen Gottes Kinder hoch auf vor gutem Mut. Ja, nun, Jesus hob die Augen auf und sieht sie kommen. Aber meine Freunde, nun entsteht hier eine merkwürdige Lage. Verwechseln Sie es nicht mit der anderen Speisungsgeschichte von 4000, wo Jesus am Ende eines langen Tages sich speiste. Hier ist es so. Die Menschen strömen heran und Jesus sieht sie so hungrig und weiß. Die führt mir der Vater jetzt zu, nicht nur, dass ich zu ihnen predige, sondern als Tischgäste, als meine Tischgäste. 5000 Gäste unerwacht ins Haus, ist eine Menge, nicht? Sehen Sie, ich muss hier mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Ich bin ein Mensch, der sehr wenig vom Haushalt versteht. Ich kann Kaffee kochen, aber damit hat es sich, glaube ich, ungefähr. Und das ist noch fragwürdig. Und außerdem bin ich sehr vergesslich. Und diese beiden Dinge haben oft dazu geführt, dass ich Leute einlud zum Mittagessen, so junge Studenten oder Durchreisen und so, und vergaß, das meiner Frau zu sagen. Das wird schon gehen. Und dann kam plötzlich mittags ein ganzer Trupp Leute an, so unerwartet, und da muss eine Hausfrau natürlich ziemlich improvisieren können, um so unerwartet Tischgäste nun satt zu machen. So, da kann ich mir vorstellen, wie das war. Der Vater für den Herrn Jesus 5000 am Tisch. Aber da war keine geschickte Hausfrau, die improvisieren kann. Und außerdem 5000, da wäre jede Hausfrau dran erlegen, nicht? Da wäre Otto Blau dran erlegen. 5000 Einschlag. Ja? Das war eine tolle Situation. Jesus hob die Augen auf und sieht 5000 Menschen kommen. Und da wendet er sich an den Philippus und fragt leise, Philippus, was jetzt? Wo kaufen wir Brot, dass diese 5000 essen? Der Herr Jesus stellt sich ratlos. Wie ein Lehrer, ich glaube, das macht ein Lehrer so ab und zu, dass man tut das, wenn er selber nicht wüsste und fragt die Kinder, machen wir doch mal so, ja? Wisst ihr es? So, der Herr Jesus weiß genau, was er tun will, wissen Sie. Aber er stellt sich jetzt wie so ein Lehrer. Philippus, was machen wir? Ich frage mich, warum fragt der Herr Jesus ausgerechnet den Philippus? Ich kann nur antworten, weil der jetzt dran ist. Der Philippus soll jetzt das Göttliche einmal eins lernen. Philippus wird aufgerufen, er soll das Geistliche rechnen lernen. Er hat noch keine Ahnung davon. Das natürliche Rechnen beherrscht er großartig. Und darum gibt er eine sehr vernünftige Antwort. Für 200 Groschen Brot ist nicht genug, dass jeder ein Bissen kriegt. Ich habe mich gefragt, wissen Sie, ich schlafe mich lang mit so einem Text rum, die ganze Woche durch. Wie kam der Philippus ausgerechnet auf die Zahl 200 Groschen, hätte ich auch sagen können, 300 Groschen oder was. Wie kommt er ausgerechnet auf die Zahl? Und erlauben Sie mir, dass ich meine Gedanken dazu mal sage. Also, gebe zu, ich lasse meine Fantasie ein bisschen walten, aber so wird es gewesen sein. Woher nehmen wir Brot, fragt Jesus. Und da tut der Philippus das, was man in so einem Fall tut, er schaut im Portemonnaie nach. Das heißt, in diesem Falle, er fragt den Kassierer des Jüngervereins, das war der Judas bekanntlich, Judas, wie viel ist in der Kasse? Und Judas antwortet, 200 Groschen. Das steht im Griechischen Denar. Ach, die Gelehrten sind nicht ganz einig, ob es ein Silberdenar ist, ein römischer oder griechischer. Also es ist das eine Summe zwischen 140 und 200 Mark. Das kommt nicht so schrecklich vor, ne? Für damalige Zeit war es eine große Summe. Denken Sie an die Geschichte vom Weingärtner, da hören wir, dass ein Denar ein Tagelohn für einen Arbeiter im Weinberg war, für eine harte Arbeit. 200 Denare, das waren also das Geld für 200 Arbeitstage. Eine ganze Menge. Und wie der Judas sagt, Philippus, 200 Groschen, 200 Denare, da hat der Philippus gedacht, fundig, dass wir gerade heute so viel Geld haben. Und dann überschlägt er. Wie viele Leute sind denn das? 5000. Nein, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Und dann kommt seine Antwort. 200 Groschen reicht nicht, dass jeder ein bisschen kriegt. Und sehen Sie, hinter dieser Antwort steht also ein Mann, der rechnen kann, der das Rechnen gelernt hat, der 5000 Menschen über Daumen gepeilt zählen kann, der überschlagen kann, was wie jeder braucht und wie viel Brot und so. Das natürliche Rechnen kann er. So wie Sie es alle auch ausgezeichnet können. Und mit seiner natürlichen Rechnerei ist der Philippus jetzt festgefahren. Festgefahren! Da bleiben sie alle hungrig und es geschieht nichts. Wie wir mit unseren natürlichen Rechnungen permanent auch festfahren. So, das war der erste Teil. Natürlich rechnen kann er. Und jetzt kommt der zweite Teil. Den überschreiben wir und jetzt lernt er das göttliche Rechnen. Jetzt lernt er das göttliche Rechnen. Und ich wünsche uns, dass wir es auch lernen, das göttliche Rechnen. Am Schluss der Geschichte heißt es, und sie aßen und wurden alle satt. So. Trotzdem 200 Groschen nicht reichen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und ich denke, Sie kennen die Geschichte, wenn nicht, dann genieren Sie sich. Wie der Andreas kommt und sagt, Herr Jesus, unsere Vorräte reichen zweimal nicht, da sind gerade 5 Brötchen und 2 Fischchen. 2 Heringe würden wir sagen, ne? Wird ja kaum Walfische gewesen sein. 2 Heringe und Sie wissen die Geschichte, wie Jesus dieses Wenige in die Hand nimmt und darüber dem Vater dankt und austeilt durch die Jünger an das Volk. Eine wundervolle Szene, wie Jesus Speise spendet. Und dann geschieht es, sie werden alles satt. Und hoben die übrigen Brocken auf 12 Körbe voll. Meine Freunde, hier lernt der Philippus das geistliche Rechnen. Soll ich mit einem Satz sagen, was das ist? Geistlich Rechnen heißt, dass man zu seinem Wenigen, zu den 5 Brötchen und 2 Heringen, die Kraft des lebendigen Gottes rechnet, die in dem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist und uns geschenkt worden ist. Das gibt wunderbare Resultate. Zum Vorhandenen plus Jesus, die Kraft Gottes. In ihm ist die ganze Kraft Gottes zu uns gekommen. 5 Brote, 2 Fische, die durch die Hand Jesu gehen, gibt nach dem göttlichen Einmaleins Speise für 5000 Menschen. Nach dem irdischen Einmaleins konnte gerade ein stabiler Mann davon satt werden. Nach dem göttlichen Einmaleins plus Jesus gibt es Speise für 5000. Und meine Freunde, das ist nicht Theorie, das ist in den Hungerjahren von gläubigen Christen geübt worden. Oh, die Welt sich verzehrte, waren sie ruhig und glaubten. Vergesse nicht, wie ich meine Schwester mal besuchte mit ihren Truppsöhnen, heranwachsenden Söhnen, also Perle. Und da stand auf dem Tisch, so nach dem Kriege, wissen Sie, der Hungerzeit, ein mehr als kärgliches Mahl. Und ich war noch dazugekommen. Und dann sangen sie schön Hiller-Verse. Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, dann sind wir im Gedränge. Doch wenn wir voll Vertrauen auf seine Hände schauen, so nähert uns allerwegen doch ein geheimer Segen. Und dann wurden alle satt. Sie aßen und wurden alle satt. Und sehen Sie, meine Freunde, das heißt göttlich rechnen. Zum Vorhandenen. Die Kraft Gottes, die in Jesus geschenkt ist, dazu rechnen. Das gilt im Leben von gläubigen Christen nicht nur fürs Brot, sondern für alle Gebiete des Lebens. Ach, ich kann das jetzt nur skizzieren, es kommt manchmal nicht so ganz raus, aber ich hoffe, Sie verstehen. Es will so ein paar Bilder hinstellen. Was göttlich rechnen heißt für alle Gebiete des Lebens. Also da ist ein gläubiger Christ. Er steht vor großen Aufgaben. Und nun rechnet er sich aus, die Kraft reicht nicht. Kann nicht mehr. Oh, wie oft geht das wohl aus Herzen? Ich kann nicht mehr. Und dann hört man das Wort. Die auf den Herrn harren, das heißt auf ihn schauen, spannen, spitzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Man tut's der Kraft von den 5 Brötchen, 2 Fischen, die man selber noch hat. Den Herrn Jesus, dem Gott seine ganze Kraft schenkt, und sie, alles geht gut. Es reicht übermäßig. Und ein anderes Beispiel. Da ist ein Mensch verstrickt in böse Dinge. Etwa, ich denke so an Zachäus in der Bibel, nicht? Kennt die Geschichte von Zachäus? In böse Geschichten verstrickt. Er will heraus, er fühlt, es muss alles anders werden, er kann nicht mehr. Er kann einfach nicht, er kann nicht mehr, er hat sich reingeritten in Sünde, er kann wohl noch weitermachen auf dem Wege. Und dann hört er dieses Wort. Die auf den Herrn Jesus harren, das heißt, auf ihn sehen wie ein Schütze, der zielt, so steht das Wort da, die auf Jesus harren, kriegen neue Kraft. Er schaut auf den Mann am Kreuz, er sieht die Kraft dieser Erlösung, rechnet zu seinem armseligen bisschen dazu, das verschwindet dann völlig. Und die Ketten zerreißen und er kann neu anfangen. Ich wünsche, das wird erlebt unter uns. Gute Vorsätze habe ich in die Hölle gepflastert, aber mit Glauben ist der Weg zum Himmel gepflastert. Und ich will ein anderes Beispiel sagen. Sehen Sie, da fällt es beinahe ganz um. Da hängt der Schächer am Kreuz. Sie kennen die Geschichte. Und nun macht er eine natürliche Rechnung auf. Ein Leben mit lauter Übertretung der Gebote Gottes. Und jetzt gehe ich vor den heiligen Gott. Der wird richten. Das bestreitet man nur, solange man nicht am Tor des Todes steht. Da weiß man's. Da weiß man's, dass es Gericht gibt. Da hört's auf mit der Selbstgerechtigkeit. Ein Leben in Schuld. Und der heilige Gott. Das ist natürlich Rechnung. Ich bin verloren. Und da fängt dieser Schächer in den letzten 10 Minuten seines Lebens eine göttliche Rechnerei an. Das göttliche Einmaleins. Er nimmt zu seiner Sünde, mehr oder nicht, das sind seine Fische, hinzu die Gerechtigkeit, die der Sohn Gottes am Kreuz erwirbt. Herr, gedenk an mich, ich glaube an dich. Er nimmt die Erlösung Jesu dazu und siehe da, seine Fisch und Brot sind überhaupt nicht mehr da. Es ist, so heißt es im Heidelberger Katechismus, als habe er nie eine Sünde begangen noch gehabt, weil er diese Wohltat mit gläubigem Herzen annimmt. Nur noch Gerechtigkeit vor Gott an. Das heißt göttlich rechnen. Ich kenne so viele Christen unter uns, die haben im Christentum Anfang gemacht, aber sie haben so viel eigenes Kämpfen reingebracht und sind so einmal müde, kann nicht mehr. Sie haben keine Kraft mehr zum Beten, keine Kraft mehr zum Bibellesen, bin so müde. Ich bestreite nichts, aber ich habe auch nichts. Oh, da heißt göttliche einmal eins lernen, auf den Mann am Kreuz sehen und zu all meinem bisschen letzten Glaubensfünklein sein Heil dazu nehmen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Da steht man auf, da wandelt man neu. Sehen Sie, das heißt göttlich rechnen, Sie verstehen. Zu unserem armen Vorhandenen die Kraft Gottes in Jesus dazu nehmen. Als Jesus die Leute speiste, da haben die fünf Brote und zwei Fische gar keine Rolle mehr gespielt. So geht es dann schließlich auch. Das am Schluss heißt, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. So möchte ich sagen, geistlich rechnen heißt, auf die große Kraft der Erlösung in Jesus zu sehen. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Philippus lernt geistlich rechnen. Natürlich rechnen konnte er. Nun lernt er geistlich rechnen. Lassen Sie mich noch ganz kurz das Letzte sagen. Das möchte ich überschreiben. Ein gesegnetes Leben. Ein gesegnetes Leben. Sehen Sie, es ist so üblich geworden, dass man sich bei Geburtstagen oder Hochzeiten oder Jubiläen beim 16., 65., 72. und so weiter, heute feiert man ja ungefähr jedes Jahr ein Jubiläum, 83., 84. und so weiter, dass man sich bei solchen ähnlichen komischen Anlässen wünscht Gottes Segen. Und ich habe oft den Verdacht, dass das eine tote Formel ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ich möchte die Leute, die das mir sagen, manchmal sagen, was ist das? Was verstehen Sie darunter? Ich fürchte, dass es oft eine ganz tote Formel ist einfach. Aber wir sollten keine toten Formeln sein. Hinter dem Satz steht schon was, Gottes Segen. Und wir sollten uns was dabei denken. Was ist denn das gesegnet Leben? Was heißt gesegnet Leben? Sehen Sie, das können Sie beim Philippus lernen. Das können Sie beim Philippus lernen. Ich dürfte einfach so sagen, gesegnet lebt der, der geistlich rechnen kann. Ich sehe im Geist, wie der Philippus, der vorher sagte, unser ganzes Geld reicht nicht, wie er jetzt mit Brot und Fisch in der Hand durch die Menge eilt und die Hungrigen speist und austeilt. Und ich sehe im Geist, ich habe so eine Fantasie, nicht wie so ein Mann, der also alle Backe voll hat, nicht, und schmaust, dem Philippus zuruft, ihr habt aber dicke, ihr seid reiche Leute, Mensch, 5000 Leute bewirten können, ihr müsst haben. Ja, sagt der Philippus, Mann, denk dir, ich bin so arm wie du. Aber einen reichen Herrn, zu meinem bisschen kam er und jetzt teilen wir aus, als wenn wir Millionäre wären. Und ich denke mir, das heißt gesegnet leben. Sich von Jesus in all seiner Armseligkeit so beschenken lassen, dass man anderen weitergeben kann. Dass ein schwermütiges Herz sich von Jesus so viel Freude schenken kann, dass die ganze Familie davon beschenkt wird. Dass eine launische Frau, die bisher mit ihrer Migräne dauernd die ganze Familie auf die Palme bringt, von Jesus sich so viel Kraft schenken lässt, dass sie die ganze Familie mit dem fröhlichen Lebensmut ansteckt. Ne? Dass ein Mensch, der bisher an seinem Arbeitsplatz in einer Welt des Schmutzes stand vielleicht, sich von Jesus eine solche Kraft der Reinheit schenken lässt, dass das ausstrahlt von ihm und er dieser gebundenen Welt was weitergeben kann von der Freiheit in Jesus Christus. Das heißt gesegnet leben, sich von Jesus so beschenken lassen. Das, was er hat zu seiner Armut dazu tun, dass man anderen austeilen kann und sie reich machen kann. Meine Freunde, wer geistlich rechnen lernt, der sieht nicht mehr an seine Armut, seine Krankheit, seine Schwachheit, seine Sünde, seine Ohnmacht, seine Nöte. Er rechnet mit diesem Heiland, der am Kreuze starb und von Toten auferstand. Und er hat so Reichtum, dass man anderen weitergeben kann. Dass man denen kann er sich nicht mehr um sich selber drehen. Das fehlt bei uns allen da sehr, nicht? Aber wir wollen das mitnehmen. Göttlich rechnen macht reich, überreich und glücklich. Lassen Sie uns beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du dasselbe bist wie vor 2000 Jahren. Und so wie du den Philippus in die Schule genommen hast, dass er rechnen lernte, lehre uns doch auch dies Göttliche einmal eins. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 208, den zweiten Vers. Zeit, dass wir unserem schönen Ostertriumphgesang mal beide Verse singen können. Wir sind dauernd angegangen, warum singen wir nur einen Vers? Also zum Schluss singen wir Anhang 42, Vers 1 und 2. Und nun wollen wir stille werden. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Amen.